weil nur so funktioniert es. Also wir sind so angelegt, glaube ich, dass wir, ich sag mal, da jetzt weniger auf die Schulterstücke Wert legen, sondern am Ende des Tages nur gemeinsam das Unternehmen nach vorne entwickeln können. Und natürlich dann, das bedeutet auch Entscheidungen zu delegieren. Also quasi, dann sollen die Leute, die, ich sag mal, die Fachexpertise haben, dann auch die Entscheidung mal mindestens vorbereiten, wenn die gar treffen sozusagen. Ich glaube, das ist wichtig und damit, davon sind wir überzeugt, schaffen wir auch ein Stück weit Unternehmertum in das Unternehmen zu tragen.
Sagt Dirk Weimann, der gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen Markus Last über die Transformation und die Führungskultur bei Energie Schwaben spricht. Heute bei Everyday Counts.
Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich sitze heute zusammen mit den beiden Geschäftsführern von Energie Schwaben, mit Markus Last und Dirk Weimann. Energie Schwaben, ein großes Energieunternehmen, fast 500 Millionen Umsatz im vergangenen Jahr, fast 500 Mitarbeitende und ein Unternehmen, das sich mitten in der Transformation befindet. Wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Transformation konkret aussieht. Was sind die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen stellen muss und welche Rolle, welche Effekte hat das für die Führung, für das Führungsverständnis und für die Zusammenarbeit im Unternehmen? Ich freue mich sehr auf das Gespräch in der nächsten halben Stunde und möchte meine Gäste gerne kurz persönlich begrüßen. Markus Last ist Sprecher der Geschäftsführung von Energie Schwaben. Er ist studierter Diplom-Ingenieur und Vizepräsident des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Lieber Herr Last, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Braun, ich grüße Sie.
Außerdem begrüße ich Dirk Weimann. Dirk Weimann ist kaufmännischer Geschäftsführer der Energie Schwaben GmbH, studierter Betriebswirt, tat seit 2019 bei Energie Schwaben, zuvor lange bei den Stadtwerken in Görlitz. Auch Sie, Herr Weimann, begrüße ich ganz herzlich bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, Herr Braun. Und ja, Tag.
Und mit Ihnen, Herr Weimann, würde ich gerne direkt in unser Thema einsteigen. Energie Schwaben befindet sich in einem Transformationsprozess. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Die Branche, der Energiemarkt insgesamt, befindet sich mindestens mal seit anderthalb Jahren, aber mutmaßlich seit viel, viel längerer Zeit in einer, ja, heftigen Veränderungsphase. Für Energie Schwaben heißt das konkret, dass im vergangenen Jahr im September eine Neufirmierung erfolgt ist, mit der auch so eine Neujustierung verschiedener Geschäftsbereiche einherging. Herr Weimann, vielleicht geben Sie uns erstmal so einen ganz kurzen Abriss davon, welchen Umfang hat denn das Veränderungsvorhaben, in dem Sie sich momentan befinden? Und wo sind Sie in diesem Veränderungsvorhaben? Wie weit ist das schon gediehen?
Genau, also Transformation unseres Unternehmens, das ist ein großer Begriff für das, was wir spätestens mit dem Ausrufen des Klimaschutzzieles oder Klimaneutralität 2045 sozusagen für die Bundesrepublik Deutschland und dann nochmal 2040 für das Bundesland Bayern sozusagen eigentlich begonnen haben. Aber ich glaube, so richtig spürbar geworden ist es spätestens mit der Bundestagswahl 2021 und dann mit dem Ukraine-Krieg 2022, weil dann ist es tatsächlich angekommen. Unterm Strich heißt es, wir mussten den Startblock auf alle Fälle schon mal verlassen, was das Thema Transformation betrifft und sind natürlich mit diversen Herausforderungen konfrontiert worden. Und das, glaube ich, das, was aus meiner Sicht die bedeutendste ist, tatsächlich, dass spätestens seit Februar 2022 mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den daraus erwachsenen Diskussionen das erste Mal Existenzangst angekommen ist bei den Mitarbeitern. Das gab es vorher nie, weil es gab immer Veränderungen, klar. Aber tatsächlich, dass das Geschäftsmodell auf einmal komplett in Frage gestellt wurde und am Ende des Tages auch endlich definiert wurde, in der bis dato existierenden und noch erfolgreichen Form. Ich glaube, das war tatsächlich auf diesem Pfad, auf den wir uns ja schon begeben hatten oder quasi, ich sag mal, letztendlich auch durch die politischen Verordnungen begehen mussten, tatsächlich nochmal ein Knackpunkt. Also man spricht ja mal von diesen Tipping Points oder was auch immer. Ich glaube, da ist es tatsächlich für jeden spürbar und insbesondere emotional spürbar geworden, dass sich Dinge fundamental ändern. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, die Leute da mitzunehmen und den Leuten Angst zu nehmen. Weil das ist, glaube ich, das klingt so profan, Angst ist ein schlechter Begleiter. Aber wenn natürlich auf einmal ich tatsächlich existenzielle Sorgen mache und in einer Branche unterwegs bin, die das nie kannte, ich glaube, das ist, ich sag mal, aus meiner Sicht so die größte Herausforderung, vor der wir gestanden haben, sozusagen. Ja. Und da die Leute mitzunehmen, aufzufangen, das ist, glaube ich, ein Punkt. Da gibt es kein Patentrezept. Ich glaube, wir haben das immer versucht, mit Informationen quasi den Leuten quasi schon das Gefühl zu geben, dass es eine Idee gibt, wo wir hingehen, was wir machen müssen, dass wir quasi nie die Hände in den Schoß legen, dass wir aktiv unseren Prozess gestalten wollen. Und klar, Sie sprachen es an, die Informierung ist jetzt nach außen sichtbar das größte Signal, aber die Reise als solche hat schon viel, viel eher begonnen.
Vielen Dank, Herr Weimann. Und Herr Last, ich würde gerne direkt daran anschließen. Herr Weimann hat uns eben beschrieben, die großen Änderungen der vergangenen Jahrzehnte, was den Energiesektor betrifft und dann ganz konkret und akut mit dem Ukraine-Krieg natürlich der Druck, der da auf den Energiemarkt auf einmal wirklich ganz, ganz virulent geworden ist. Das hat, Herr Weimann, Sie haben eben gesagt, das hat Existenzängste ausgelöst bei den Mitarbeitenden. Und Sie als Geschäftsführer, Ihnen obliegt es natürlich in der Situation, ein Ziel zu formulieren, eine Geschäftsstrategie zu skizzieren, die diese Existenzängste so ein bisschen auflösen kann, die aufzeigen kann, wie ein erfolgreiches Transformationsvorhaben aussehen kann, wie das gelingen kann. Herr Last, geben Sie uns doch mal eine Idee davon. Also wohin soll die Reise für Energieschwaben gehen?
Ja, mache ich gerne. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die vorherige Frage dahingehend eingehen. Ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen Krisenmodus und Transformationsmodus. Und der Dirk Weimann hat es ja beschrieben, wir waren vor der Ukraine-Krise im Transformationsmodus und haben uns relativ in Ruhe überlegt, wir möchten umfirmieren, wir glauben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil sozusagen unser Produktportfolio viel größer ist als das, was man hinter dem Namen Erdgasschwaben vermuten würde. Also haben wir ganz gesittet gesagt, wir wollen umfirmieren. Dann kam der Krisenmodus, wo es ja darum ging, Existenzängste kommen ja daher, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit unserem Geschäftsmodell? Haben wir noch genug Gas zu verkaufen? Ist die Liquidität ausreichend? Kriegen wir sozusagen genug Geld auch rein sozusagen? Also das tägliche Geschäft war wirklich im Krisenmodus. Und im Krisenmodus haben wir, glaube ich, eins gut gemacht. Wir waren an vielen Informationen sehr nahe dran und haben versucht, diese Informationen auch in die Belegschaft zu transportieren. Wir hatten dreimal oder, glaube ich, viermal so eine Stunde eingeladen über Teams, war ja auch noch überlagert, war ja auch noch die Corona-Krise, das heißt, physisches Treffen war auch noch ziemlich schwierig, und haben die Leute dann versucht zu informieren, hey, was ist eigentlich der Status quo, kommen wir durch den Winter und so weiter. Also das war sozusagen zumindest unser Angang, mit dem Krisenmodus sozusagen klarzukommen. Jetzt sind wir aus der Krise, ich würde sagen, noch nicht ganz raus, aber wir haben eine Krisenpause, weil wir im Sommermodus sind. Könnte sein, dass wir auch im Winter wieder ein bisschen genauer hingucken müssen, wie gut kommen wir denn durch den nächsten Winter. Und gleichzeitig haben wir das ganze Transformationsthema auch, sind wir angegangen, weil natürlich auch ein wahnsinniger Umbruch sozusagen in einem unserer Kerngebiete, nämlich dem Wärmemarkt hier im Bayerisch-Schwaben, gerade stattfindet, weil es ja ein Gesetz gibt, was in aller Munde ist, das Gebäudeenergiegesetz, was ganz signifikant sozusagen in unser Kerngeschäft eingreift. Das haben wir, denke ich, relativ frühzeitig erkannt, schon auch im letzten Jahr haben wir ein Projekt gestartet und haben gesagt, eins ist mal klar, der Wärmemarkt in Bayerisch-Schwaben gehört uns. Und wie wir die Wärme zum Kunden bringen, ob das jetzt Gas ist oder ob das am Ende Holzhackstützel sind oder ob das auch mal intelligente Lösungen sind mit Wärmepumpen, das ist zweitrangig. Und haben sozusagen dieses Thema rechtzeitig erkannt und sind jetzt auch so weit, dass wir es in die Organisation, zum 1.7. startet ja die neue Einheit, innovative Wärmelösung, dass wir es auch besetzen. Und so gesehen, glaube ich, haben wir ein Wachstumsthema jetzt, was auch jeder Mitarbeiter erkennen kann. Da haben wir rechtzeitig die Weichen gestellt. Und wir haben ein Thema, was sich ein bisschen konsolidiert, wo wir nochmal gucken müssen, was macht die Gesetzeslage ganz genau, aber wo wahrscheinlich sozusagen auch Ergebnisrückgänge zu erwarten sind. Aber es sind zwei korrespondierende Säulen. Und ich glaube, damit haben wir auch wieder Sicherheit ins Unternehmen bringen können, dass wir strategisch die Weiche rechtzeitig gestellt haben, sodass ich keine Angst machen muss um seinen Arbeitsplatz.
Super, vielen Dank. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die Sie da gerade getroffen haben zwischen dem Krisenmodus und natürlich dem Transformationsprojekt. Herr Weimann, Sie möchten noch etwas hinzufügen.
Ich glaube, was der Markus schon gesagt hat, also ich glaube, was insbesondere für die Mitarbeiter sicherlich wichtig ist und auch hilft in der Kommunikation dessen, was wir vorhaben, ist diese, klingt plakativ, aber doch dann einfache und aber sehr klar beschreibende Aussage, der Wärmemarkt in Bayerisch-Schwaben gehört uns. Und das hilft und motiviert natürlich.
Genau. Und weil wir auch ja über Führung reden, das ist mir schon auch nochmal wichtig zu sagen, im Krisenmodus ist es natürlich auch eine große Verantwortung bei der Geschäftsführung, ich würde mal sagen, auch die Mannschaft zu beruhigen, also alle Informationen aufzusammeln. Vielleicht ist man selber auch verunsichert und weiß gar nicht so genau, in welche Richtung geht es denn. Und trotzdem sozusagen eine gewisse Ruhe auszustrahlen und eine Gelassenheit, dass wir am Ende, wenn wir dann unsere Hausaufgaben auch vernünftig machen, auch gut durch die Krise kommen und keiner panisch sozusagen werden muss und die Welt bricht zusammen. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe. Und es hat auch was mit Führung zu tun, diese Sicherheit in unsicheren Zeiten trotzdem einen Rahmen zu stecken, der für jeden genug Sicherheit gibt, dass wir unsere Hausaufgaben vernünftig gemacht haben.
Vielen Dank. Dem möchte ich unbedingt zustimmen, denn ich glaube, also ich sage mal ganz offen, eine Frage, die ich auf dem Zettel habe, das war die Frage, wenn Sie sich das Unternehmen anschauen, meinetwegen im Jahr 2012, und dann schauen Sie sich, jetzt machen wir ein bisschen Spekulation, dasselbe Unternehmen an im Jahr 2032, wird man noch erkennen, dass es sich um ein und dasselbe Unternehmen handelt, wenn man beide nebeneinander setzt? Die Frage, die hätte ich Ihnen gerne gestellt, aber Sie haben sie gerade total genial bereits beantwortet, indem Sie gesagt haben, die Wärme, die gehört uns. Das ist der gemeinsame Nenner. Und dahinter, da mag sich eine ganze Menge verändert haben in diesen 20 Jahren zwischen 12 und 32. Aber der gemeinsame Nenner, die Ausrichtung, die Funktion, die Rolle, die wir spielen in der Region, die wird immer dieselbe sein. Herr Weimann.
Genau. Wenn Sie das so jetzt sehr schön bildhaft beschreiben, 2012 und 2032 mal nebeneinander gestellt, das Produktportfolio wird ein anderes sein. Das müssen wir auch drehen. Das ist gewollt und das ist, dem stellen wir uns auch. Aber ich glaube, und das macht ja die damals Erdgas-Schwaben, jetzt Energieschwaben auch aus, wir haben schon eine besondere Kultur. Mancher beschreibt man das mit Familienunternehmen oder ein familiärer Touch. Und ich glaube, das macht ja auch einen Wert aus. Und ich glaube, bei aller Veränderung, bestimmte Dinge, da sollte man stolz drauf sein und die auch versuchen zu erhalten. Die müssen natürlich sie mit der Zeit entwickeln. Also quasi nur an Traditionsfesthalten bringt da auch nichts. Aber ich sag mal, man sollte sich besonderer Werte bewusst sein und die sollte man mit in die Zukunft nehmen.
Genau. Und ich sage mal, der Markenkern der jetzt Energieschwaben sind motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und das war mit Sicherheit in 2012 so, weil wir haben ja das Unternehmen unternommen und das stand ja auf ganz dicken, stabilen Säulen schon. Und wir dürfen es jetzt weiterentwickeln in einer gewissen Phase und natürlich haben wir ein großes Interesse, das Unternehmen dann auch irgendwann wieder zu übergeben an unsere Nachfolger. Aber der Markenkern sind hochmotivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Thema, was wir hier machen in Bayerisch-Schwaben, auch wirklich alle identifizieren. Und deswegen macht es auch wahnsinnig viel Spaß, sozusagen ein solches Unternehmen geschäftsführend in die richtige Richtung lenken zu dürfen.
Vielen Dank. Und ja, damit kommen wir direkt ins Thema Führung, glaube ich. Denn motivierte Mitarbeiter, dass die motiviert sein können, dafür braucht es engagierte Führungskräfte. Dafür braucht es Führungskräfte, die wirklich für das Unternehmen stehen, die auch verstehen, wofür das Unternehmen steht, welche Rolle das Unternehmen spielt in der Region und die das in die Teams hineintragen. Sie haben gerade gesagt, Energieschwaben, das ist aus der Tradition heraus ein Unternehmen mit einer, ja, Sie haben gesagt, familiären Kultur. Nichtsdestotrotz ist es ja kein ganz kleines Unternehmen, sondern mit rund 500 Mitarbeitern doch eine Menge, wo ich sagen würde, da kann man nicht unbedingt jedem morgens die Hand geben oder so. Wie also schaffen Sie das? Wie schaffen Sie es, gerade die Führungskräfte hier so ein bisschen als Multiplikatoren, als, ich sag mal, Fackelträger dieser Kultur ins Unternehmen hinein aufzustellen?
Ich fange an, also das ist Work in Progress, ganz ehrlich und offen gesprochen. Also ich hatte ja gesagt, im Krisenmodus hatten wir ein neues Format eingeführt, was diese Teams-Sitzung war, wo wir wirklich die gesamte Belegschaft aber in den Informationscalls hatten. Wir hatten auch mal so ein Geschäftsführer-Talk, hieß das, wo wir eine Videoaufnahme gemacht haben, wo wir sozusagen so, dass jeder Mitarbeiter und auch jede Führungskraft, wenn er dann Lust hatte, mal sich angucken konnte, wo stehen wir denn gerade als Unternehmen, was sind so unsere strategischen Ziele. Und dann haben wir natürlich unsere Jour-Fixe, in denen wir versuchen, auch unseren Führungskräften sozusagen alle Informationen zu geben, mit den Führungskräften auch diskutieren. Dann haben wir jetzt neu auch Führungskräftegipfel, wo wir uns mit den Führungskräften jetzt auch zurückziehen. Ich glaube, nächste Woche sind wir mit unseren gesamten Führungskräften auch mal, ziehen uns wirklich mal zurück aus dem Tagesgeschäft raus. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich dranbleiben. Ich denke mal, die anderthalb Jahre Krise und auch vorher die Geschäftsübernahme von Dirk und mir war schon so, dass wir da die Formate jetzt auch noch finden müssen, damit wir wahrscheinlich auch alle Führungskräfte so gut informiert haben und diesen Spirit, den wir beide, weil Dirk und ich, wir sind ganz nah beieinander und stimmen uns jeden Tag ganz häufig ab, also kontinuierlich, dass dieser Spirit sozusagen sich auch übertragen kann an alle Führungskräfte. Das werden wir diskutieren nächste Woche und dann werden wir auch noch geeignetere Formate finden, vielleicht als die, die wir jetzt auch haben.
Ganz genau, also das noch zu ergänzen. Also der Markus hat das schon beschrieben, die Formate. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle das, was wir vorleben, dieses Kooperative. Am Ende des Tages den Leuten auch den Freiraum zu geben und Entscheidungen selber zu treffen. Das ist natürlich alles ein Prozess. Und ich sag mal, in Abhängigkeit der Führungssituation, Krise ist anders als das, was wir gerade erleben. Krisenpause hast du vorhin gesagt. Aber darum geht es quasi. Also wir behandeln die Leute so, wie wir das selber erwarten würden. Gern behandeln wir zu werden, zu wollen sozusagen. Also weil nur so funktioniert es. Also wir sind so angelegt, glaube ich, dass wir, ich sag mal, da jetzt weniger auf die Schulterstücke Wert legen, sondern am Ende des Tages nur gemeinsam das Unternehmen nach vorne entwickeln können. Und natürlich dann, das bedeutet auch Entscheidungen zu delegieren. Also quasi, dann sollen die Leute, die, ich sag mal, die Fachexpertise haben, dann auch die Entscheidung mal mindestens vorbereiten, wenn die gar treffen sozusagen. Ich glaube, das ist wichtig und damit davon sind wir überzeugt, schaffen wir auch ein Stück weit Unternehmertum in das Unternehmen zu tragen. Ich sag mal, weil die Leute dann auch für sich gewisse Spielräume haben, in denen sie unterwegs sein können, als wenn sie zu eng am Band geführt werden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Dirk da gerade gesagt hat. Gerade auch das Thema Delegieren. Also Vorbild sein im Sinne von, wie führen wir eigentlich, wie gehen wir miteinander um, aber auch delegieren. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Learning, was ich hatte, als ich vor 5 Jahren hier angefangen habe. Und ich glaube, ja, ich habe einen ganz anderen Führungsstil, als es mein Vorgänger hatte, der Herr Dietmeier, der am Ende auch sehr entscheidungsstark war, aber auch jeder von ihm erwartet hat, lieber Chef, entscheide du bitte. Und dann ist man glücklich mit der Entscheidung nach Hause gegangen, wusste genau, wo man lang gehen muss. Und unser Stil ist, glaube ich, ein anderer, dass wir Leute auch befähigen und auch erwarten, dass sie selber entscheiden und Entscheidungen auch delegieren. Das macht aber nicht jeden glücklich, weil am Ende muss man auf einmal selber entscheiden und hat gar nicht mehr sozusagen die Absolution von irgendeiner Institution, wer das auch immer ist, zu sagen, ja, der hat ja gesagt, das ist richtig. So gesehen, es braucht auch Zeit und es braucht auch Vertrauen. Und was mir ganz wichtig ist, es braucht eine Fehlerkultur. Also bei uns wird keinem die Rübe abgehauen, wenn er mal einen Fehler gemacht, sondern der Fehler wird sich angeschaut. Und natürlich müssen wir erkennen, woran lag es denn? Und das machen wir auch ganz sachlich und konstruktiv. Und die Erwartungshaltung ist, dass es uns nicht ein zweites Mal passiert. Da gucken wir dann auch genau hin. Aber ich glaube, so eine Fehlerkultur ist auch richtig und schafft auch Vertrauen, Themen einfach auch mal eigenverantwortlich dann umzusetzen.
Vielen Dank. Sie haben einen Führungsstil skizziert, in dem Transparenz eine ganz große Rolle spielt, offene Kommunikation, Kooperation, Sie haben vom Vorbildsein gesprochen, vom Delegieren, davon, dass man Mitarbeitern, MitarbeiterInnen etwas zutraut und ihnen entsprechend Verantwortung gibt. Sie haben auch von eben der Fehlerkultur gesprochen und für eine gesunde Fehlerkultur, da glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man eben so Mechanismen einbaut für Feedback, dass also eine Lernkultur entsteht, eine Kultur, in der wir immer wieder gemeinsam auf die Arbeit schauen, in der wir immer wieder gemeinsam über die Arbeit sprechen können. Wie funktioniert das? Also wenn ich Sie mal frage, ganz konkret, vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung, vielleicht auch am Beispiel eines Teams, so ein bisschen erzählen, welche Mechanismen, welche vielleicht Routinen haben Teams gefunden, um über die Arbeit sich austauschen zu können, um einander gegenseitig Feedback geben zu können, um so eine positive und konstruktive Fehlerkultur dann wirklich auch im Arbeitsalltag umzusetzen?
Also ich glaube, was da Markus schon angesprochen hat, was wir quasi mit unseren Bereichsleitern machen, und das setzt sich dann natürlich in die Abteilung, in die Teams fort, sind die täglichen, die regelmäßigen Jourfix-Termine. Es gibt dann die mindestens mal wöchentlichen, vielleicht auch täglichen Stand-ups, also wo man quasi bilateral oder beziehungsweise in kleineren Gruppen nochmal zusammensteht und bestimmte Themen diskutiert. Und ich glaube, diese Kultur ist gewachsen, das wird aktiv genutzt und quasi durch diese, ich sag mal, auch jederzeit bewusste Möglichkeit, quasi die übergeordnete Ebene fragen zu können, sozusagen, ist so ein permanenter Fluss, Kreislauf gewährleistet. Und ich glaube, das hilft ungemein, plus dem Thema, was der Markus sagte, Fehlerkultur, dass ich würde jetzt mal behaupten, wir sind jetzt noch nie dort, dass wir sagen, danke, dass du den Fehler gemacht hast. Ob das richtig ist, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran. Aber zumindest, dass die Leute wissen, wenn ein Fehler passiert, ich lebe nie in der Kultur der Angst. Das ist, glaube ich, schon mal elementar. Und insofern, ich sage mal, durch diese regelmäßigen Meetings, durch die Möglichkeit oder durch die Open-Door-Policy am Ende des Tages. Die Leute wissen, dass sie einfach, wenn ein Thema ist, kommen können, unabhängig von einem regelmäßigen Termin, der vielleicht einen Tag vorher erst gewesen ist. Ich glaube, da ist gewährleistet, dass die Information fließt, und dass die Information fließt, ist für mich an der Stelle tatsächlich entscheidend.
Genau. Und das würde ich gerne noch ergänzen. Also das eine ist ja der Rahmen, dass wir eben regelmäßig Meetings miteinander haben. Das andere ist aber auch die Gesprächsatmosphäre, die wir schaffen. Und das würde ich, Dirk, für dich, aber auch für mich beanspruchen, dass ich glaube, dass wir eine ganz offene und konstruktive Gesprächsatmosphäre schaffen mit unseren Bereichsleitern, sodass man wirklich die Themen offen ansprechen kann, sehr vertrauensvoll offen ansprechen kann. Wie gesagt, da wird einem keinen Kopf abgerissen, wenn man sagt, hey, da habe ich einfach mal, oder auch ich selber mal sage, Mensch, da war ich irgendwie nicht so gut drauf, habe ich vielleicht nicht ganz so gut adressiert. Aber ich glaube, der offene Dialog, in dem steckt ganz viel Kraft. Und wenn man sich da gegenseitig vertraut, dass wenn man miteinander offen spricht, Themen auch miteinander lösen kann, ich glaube, dann hat man ganz viel fürs Unternehmen auch gekonnt. Und ja, das muss ich jetzt natürlich, es ist ein großes Unternehmen, wir sind jetzt auch nicht in jedem Jourfix dabei, und ob wir jetzt schon für alle Führungskräfte so sprechen können, das weiß ich nicht. Aber wir können es nur vorleben, wir können nur unseren Bereichs- und Abteilungsleitern geben, das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, und lebt es vielleicht auch nach oder sammelt eigene Erfahrungen, sodass es sich dann nach und nach sozusagen im ganzen Unternehmen auch vernünftig settelt.
Vielen Dank. Nun gibt es, glaube ich, nirgendwo auf der Welt einen Transformationsprozess in einer großen Organisation, in einem großen Unternehmen, der völlig reibungslos verläuft. Und gerade wenn wir von einem Kulturwandel sprechen, wie Sie den gerade beschrieben haben, Stichwort offene Kommunikation, Stichwort Fehlerkultur, dann gibt es immer den einen, die andere, die oder der da nicht so wirklich mitmachen möchte, der keine Lust hat oder die möglicherweise sagt, hey, so und so haben wir es schon immer gemacht. Warum soll ich mich jetzt umstellen? Ich bin seit 20 Jahren dabei. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich habe da keine Lust drauf. Wie gehen Sie mit diesen Stimmen um, und was empfehlen Sie Ihren Führungskräften, die von solchen, ja, ich sag mal, veränderungsträgen MitarbeiterInnen berichten?
Nein, man darf keinen überfordern. Also ich glaube, es ist eine große Verantwortung, erstmal zu erkennen, dass jeder Mitarbeiter hier ein Individuum ist und jeder tickt anders. Der eine springt vielleicht ganz euphorisch drauf auf so einen Zug, und der andere, der braucht einfach länger, um zu erkennen, dass der Zug dann doch in die andere oder in die richtige Richtung fährt. Und ich glaube, erstmal ist die Devise nicht aufzugeben, sondern wirklich dran zu bleiben und durch die richtigen Argumente zu motivieren und immer wieder zu erklären, warum ist das auch wichtig. Natürlich gibt es dann an irgendeinem Punkt auch eine Erwartungshaltung, auch an den Mitarbeiter, dass er dann es auch zulässt und sich auch einlässt, kleinere Schritte in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, solange man das erkennt, dass er mit dem Tempo, was ihm vielleicht sozusagen auch liegt, in die richtige Richtung geht, dann ist das fein. Wenn man erkennt, dass er gar keine Schritte in die richtige Richtung macht, dann muss man auch konsequent sein und Gespräche führen, die vielleicht auch dann nochmal in eine andere Richtung gehen.
Ja, vielen Dank. Bitteschön.
Genau, also lass mal ergänzen. Also ich glaube, wir hatten vorhin über das Thema Kultur gesprochen und wir sind ganz weit weg von der angelsächsischen Kultur hier. Aber das und wir hatten auch über das Thema Transparenz gesprochen. Und das wäre dann aber genauso unser Anspruch an die Führungskräfte, genau so etwas zu identifizieren und damit umzugehen. Das heißt, nicht zu jammern, sondern ich sage mal schon diese Beharrlichkeit, Nachhaltigkeit an den Tag zu legen, dann aber auch zu erkennen, wo kommt der Punkt, es funktioniert nie. Und dann muss man natürlich dann auch genauso wieder klar und transparent in der Kommunikation sein, dass es, ich sage mal, dieser Prozess nie endlos fortgeführt werden kann.
Das setzt halt voraus, dass man miteinander darüber gesprochen hat.
Absolut.
Und wenn wir schon bei so einem jetzt etwas härteren Thema sind, dann sage ich auch immer, es muss wie im Fußball, es muss immer eine gelbe Karte geben und eine zweite Chance, bevor es zum Beispiel dann, wenn es wirklich mal um die Wurst geht, eine rote Karte gibt. Weil das ist auch eine kulturelle Frage, dass man sagt, ich habe es erkannt, wir reden jetzt darüber, ändert diese oder diese Verhaltensmaßgabe und wenn das dann der Fall ist, ist es wunderbar. Aber das ist auch Führung. Auch Themen, die unangenehm sind, anzusprechen. Und auch darauf zu achten, dass sie vielleicht besser werden und dass sie dann in die richtige Richtung gehen. Also von dem her ist das auch ein gewisser Führungsstil, den wir hier auch vorleben. Ja.
Unbedingt. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass wir dieses Thema auch mal so anreißen können. Denn wie gesagt, Transformation, Veränderung, das bedeutet Reibung. Das bedeutet, dass etwas anders wird. Und das ist natürlich etwas, das jeder Einzelne, jede Einzelne etwas anders aufnimmt, das da also durchaus für den ein oder anderen Konflikt immer sorgen kann. Ich glaube, das gehört dazu, dass man das ganz, ganz offen anspricht. Lieber Herr Last, lieber Herr Weimann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns das Thema der Transformation des Transformationsprozesses, in dem Energie Schwaben sich befindet, so ein bisschen aufzumachen und um ein bisschen zu hinterfragen, welche Rolle spielt denn die Führung dabei und wie trägt die Führung, wie tragen Führungskräfte dazu bei, dass dieser Transformationsprozess gelingen kann. Ich habe einen Satz mitgenommen, der, glaube ich, über dem Transformationsvorhaben so ein bisschen stehen kann. Und dieser Satz lautet, die Wärme in der Region, die gehört uns. Das ist der gemeinsame Nenner. Das ist das, was vereinheitlicht. Das ist das, was eine Richtung vorgibt für Energie Schwaben, egal von welchem Bereich, egal von welchem Team wir hier sprechen. Und das ist gerade ganz deutlich herausgekommen im Gespräch, dass Sie diesen Fixstern quasi ganz klar angepeilt haben auf dem Weg in die Zukunft, in das Unternehmen Energie Schwaben des Jahres 2032. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen und freue mich auf die Fortsetzung dieses Gesprächs mit diversen anderen Gesprächspartnern aus dem Unternehmen. Haben Sie herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Braun.
Vielen Dank, Herr Braun.
Das war eine Sonderfolge unseres Podcasts Everyday Counts mit den Geschäftsführern von Energie Schwaben. Weitere Folgen mit verschiedenen Gesprächspartnern aus dem Unternehmenskosmos werden folgen. Ich empfehle euch auch unseren ganz normalen Podcast Everyday Counts, ist erhältlich bei Spotify, bei Deezer und überall sonst, wo ihr Podcasts findet.